Guten Morgen, liebe Zuhörer. Willkommen zur Alltagswerkstatt, heißt sie Sabine Böhler. Heute ist der Welttag der Menschen mit Behinderungen und das ist auch der Themenschwerpunkt der nächsten Stunde, Leben mit Behinderung. Auch wenn die Gesellschaft Menschen mit Behinderung anders wahrnimmt als noch vor 20, 30 Jahren, so ist das Leben mit Behinderung nach wie vor eine Herausforderung, die angenommen werden will. Egal ob angeboren oder im Laufe des Lebens erworben, egal ob offensichtlich oder eher versteckt und nur im Behindertenausweis dokumentiert, nur natürlich in Anführungsstrichen, eine Behinderung, die durchwirkt das Leben, nimmt Einfluss auf die Biografie und natürlich auch auf das Umfeld, auf nahestehende Menschen. Wir sprechen heute über Leben mit Behinderung. Nicht nur mit unserem Gast, dem Leiter der Alltagswerkstatt, dem Arzt und Psychopäden Dr. Jakob Derbolowski, sondern auch mit Ihnen an den Empfangsgeräten. Herr Dr. Derbolowski, erstmal guten Morgen, schön, dass Sie hier sind.
Guten Morgen, Frau Böhler. Ja, schön, dass wir wieder sprechen.
Genau, und in der Alltagswerkstatt geben wir immer keine Ratschläge, das ist uns ganz wichtig, das auch immer wieder auch zu benennen, sondern unser Anliegen ist es gemeinsam mit den Hörern, ja, das jeweilige Werkstück, heute ist es das Leben mit Behinderung, einmal aus der Nähe zu beleuchten und wir sagen dann immer gerne, dass wir das auch auseinandernehmen und dann gedanklich wieder zuordnen. Und wir brauchen Sie auch dazu. Machen Sie gerne mit dabei, liebe Zuhörer. Unsere Hörernummer, das ist die 089 517 008 008 und die ist freigeschaltet für Sie. Und Herr Dr. Derbolowski, noch ein paar Worte zu Ihnen. Die Vorstellung darf immer nicht fehlen. Bekannt sind Sie durch Ihr Buch »Liebenswert bist du immer«. In dem Buch geben Sie uns Hilfestellungen aus der Psychopädie, wie wir unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu uns selbst und zu Gott stärken. Und dass sie auch tragfähig wird, vor allen Dingen. Herzensbildung ist ein zentrales Thema. Ihr Buch »Liebenswert bist du immer«, das hat ein Facelifting bekommen. Der neue Titel jetzt heißt »Stärken Sie Ihre seelische Gesundheit«. Ein Thema für jeden, auch für Menschen mit Behinderungen?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja auch, Behinderte gehen ja mit dem Leben um. Sie gehen mit sich um, sie gehen mit der Behinderung um, sie gehen mit den Mitmenschen um und sie gehen mit Gott um. Und insofern ist natürlich die Psychopädie und das Gedankengut, das ja dies zum zentralen Thema hat, für Menschen, die es nach herkömmlichen Maßstäben vielleicht etwas schwerer haben, ganz besonders hilfreich. Es fördert ja eben die eigene innere Stärke in der Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten des Lebens und hilft dazu, um ein neumodisches Wort zu nennen, resilienter zu werden in dieser Zeit der Anforderungen und der Reizüberflutung und so weiter, hier selbst stark zu bleiben und bei sich bleiben zu können. Und das ist der Grund auch, warum wir das Buch jetzt anders genannt haben, weil das eben doch eine sehr wichtige Sache ist, die sich damit zu beschäftigen, dass man da nicht untergeht. Und der Pfarrer Kocher hat ja auch gesagt in seinen Sachen, dass er sich wesentlich damit befasst, dass Menschen zu helfen, die eben gerade auch zum Beispiel im seelischen, also im Umgangsbereich Probleme haben, wie sie sich stärken können oder wie er dazu beitragen kann, zum Beispiel durch entsprechende Gebete und so weiter, den Menschen zu helfen, sich in der seelischen Gesundheit zu stärken und zu erhalten. Und wir machen das eben nicht mit Gebeten, sondern in Form der praktischen Umsetzung im Alltag. Wie kann ich im Alltag mit den Dingen so umgehen, dass ich dabei gestärkt werde und nicht geschwächt werde?
Und gemeinsam haben wir dabei, dass es um die Stärkung auch der Beziehung zu Jesus Christus geht?
Naja, das würde ich so nicht sagen, sondern wir haben, das ist ein Teil davon, sondern die Psychopädie ist, wenn Sie so wollen, überkonfessionell. Das heißt, wir befassen uns damit, wie der Mensch sein Verhältnis zu seinem Gott hat. Dieser Gott kann ganz unterschiedlich sein. Wir grenzen dabei nicht aus, wenn jemand zum Beispiel nun an Allah glaubt oder Buddhist ist oder sonst etwas, sondern es geht um das übergeordnete Ganze, dessen Teil es ist, und das nennen wir Gott. Und wir Christen, also wir zwei zum Beispiel, wir nennen das eben Jesus. Das ist okay, da sind wir uns einig. Aber es würde eben alle anderen ausgrenzen und würde sagen, wer nicht Jesus hat, der darf seine oder kann seine seelische Gesundheit nicht stärken. Wir erleben ja gerade, dass Menschen auch aufgrund ihrer Erziehung und so weiter oft Schwierigkeiten haben mit dem Annehmen des Christentums und das, was in dessen Namen in der Welt geschehen ist und wie das so ist. Und die wollen wir natürlich nicht ausgrenzen, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen ihnen zeigen, dass eine bejahende, liebevolle Beziehung zu dem, was wir Gott nennen, das unsere übergeordnete, größere Ganze, ein wesentlicher Bestandteil ist für ein glückliches Leben. Und dazu auch die Türen zu öffnen, trotz vielleicht früherer Verwunderungen oder Behinderungen.
Leben mit Behinderung, das ist ja unser Thema, unser Werkstückthema heute in der Alltagswerkstatt. Das ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Herr Dr. Derbolowski, es gibt so viele verschiedene Formen und Umgangsweisen mit Behinderung, wie es Menschen gibt. Aber was haben alle gemeinsam?
Naja, alle gemeinsam haben, dass sie einzigartige Individuen sind. Jeder Mensch ist ein einzigartiger Diamant. Es gibt ihn nur einmal, wenn man mal von eineiigen Zwillingen absieht. Aber es gibt ihn genetisch jedenfalls nur ein einziges Mal. Und jeder Mensch hat eben nun andere Mitgifte dadurch. Jeder Mensch hat andere Arten, mit dem Leben umzugehen. Und daraus resultieren die Dinge. Daraus resultieren auch, was die Leute erleben. Sie hatten ja schon gesagt, okay, es gibt, wenn man auf die Welt kommt, ist man eben so, wie man ist. Da ist man noch gar nicht behindert, sondern erst wenn man anfängt zu leben, stellt man fest, dass man bezüglich zum Beispiel der Mobilität erheblich behindert ist, wenn man auf die Welt kommt. Und dann muss man lernen, diesen Bereich des Lebens, wir würden sagen, unter die Füße zu bekommen, also sich zu erschließen, sich sozusagen nutzbar zu machen, um gerade wenn man den Bereich der Beweglichkeit nimmt, dann in höherem Alter, so wie in meinem, zu erleben, dass die Beweglichkeit eben nachher wieder abnimmt und man da auf wieder darauf angewiesen ist, dass andere einem dabei behilflich sind, die notwendigen Beweglichkeiten noch durchführen zu können. Also das wären sozusagen die Gottesgaben, die wir mitbekommen. Ja, das ist das genetische Muster, das ist das, was wir auch im Leben dann erleben. Und dann gibt es eben die erworbenen Behinderungen, sei es durch Unfälle, sei es durch Krankheiten, alles Mögliche ist da. Und das ist eben eine Frage, wie weit wir das als schicksalhaft sehen. Und wir müssen damit leben und also müssen wir auch sehen, dass wir damit umgehen. Und der Mensch, das ist ja das Wundervolle am Menschen, soll ein Freier sein. Das heißt, er soll die Entscheidung haben, ich kann es so oder so machen. Und gerade die Alltagswerkstatt, wie Sie ja schon angedeutet haben, ist eine Sendung, die nicht Menschen sagen will, wie das Leben geht und was sie zu tun haben, damit sie glücklich leben oder so. Sondern es ist eine Werkstatt, die aufzeigt, welche Möglichkeiten, welche Vielfalt das Leben zu jedem und allem bietet an Möglichkeiten, wie man damit umgeht, wie man reagiert, ob man Ja dazu sagen kann und so weiter. Und hier wollen wir einfach Anregungen liefern, Felder eröffnen, die man in seinen eigenen Umgang mit seinem eigenen Leben vielleicht nutzbringend einbauen kann, wenn es einem denn passt. Und wenn es einem nicht passt, dann lässt man es einfach sein. Weil wir wissen nicht, was für einen anderen gut ist. Und im Übrigen hat jemand mal gesagt, nur ein kleines Stichwort über die Ratgeber und die Ratschläge, dass Ratschläge immer auch Schläge sind. Und das tun wir nicht so gern. Wir sind da gern etwas sanfter und zeigen einfach nur die Felder auf. Und dann gibt es eben als Drittes, wir hatten also die Mitgift-Geschichten, wir hatten die erworbenen Behinderungen und wir haben natürlich auch die lebensbedingten Behinderungen. Das heißt, genau wie bei auch anderen Dingen des Lebens, wenn man Dinge viel benutzt und so weiter, dann treten eben Verschleißerscheinungen auf. Wobei erfreulicherweise der Körper so gebaut ist, dass er das meiste selbst repariert und zwar anstandslos und ohne zu murren. Nicht alles geht, dafür gibt es dann Gott sei Dank die Medizin und so weiter mit ihren Entwicklungen, die dann helfen kann. Aber es ändert sich halt auch die Priorität. Ich meine, heute Heute ist das schon sehr schwierig. Ich habe heute Morgen noch mal drüber nachgedacht. Heute ist man als Alter besonders wertvoll, als alter Mensch besonders wertvoll, wenn man jung, sportlich, dynamisch ist und sozusagen gar nicht so aussieht, wie alt man ist. Früher war das anders. Früher war das so, dass wenn man alt war, kamen die Leute zu einem, weil sie von der Weisheit profitieren wollten. Weil es zählte, wenn jemand eben graues Haar hatte oder weißes Haar hatte, dann war es ein Zeichen von Weisheit, von dem man lernen konnte. Und da hat man dann gesagt, dass der sich nun nicht bewegen kann und überall hingehen kann und Vorträge halten kann, ist völlig klar, da gehen wir hin. Ja, und hören an, was der zu sagen hat und nehmen das für unser Leben. Aber das ist heute nicht mehr im Fokus, sondern heute ist im Fokus, bin ich noch sportlich mit 70 genug, kann ich noch mithalten mit den Jungen und das zählt.
Und wir wussten immer genau, Oma und Opa sind zu Hause.
Richtig.
Sind immer anzutreffen. Heute weiß man nicht, sind sie gerade auf Mallorca oder auf den Philippinen.
So ist es.
Oder wo.
Ja,
turnen
das ist
Sie gerade
noch
herum.
Ein weiterer Punkt, der eben auch den Umgang mit diesen Verschleißbehinderungen durchaus erschwert. Früher, als wir noch die Großfamilien hatten, lebten natürlich die Behinderten oder die Alten, alle lebten mit in einer großen Familie. Und schon die Kinder erlebten und lebten mit Menschen, die Einschränkungen hatten in bestimmten Bereichen. Das war völlig normal, das gehörte einfach dazu. Es war die Vielfalt der Blumenwiese. Heute sehen wir das nicht, sondern wir sehen eher, dass eben die Menschen, die nicht mehr so voll funktionstüchtig sind, eher Schwierigkeiten haben, in unserer Sozialisation nicht ausgegrenzt zu werden.
Heute
trotz aller Bemühungen um Inklusion, die wir heute haben.
Genau, heute könnte man, wenn man es kritisch betrachtet, sagen, es gibt für alles eine Einrichtung für kranke Menschen.
Ja, aber damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist wie ein Bezirkskrankenhaus. Ja, das ist etwas, das gehört nicht zum normalen Leben. Das haben wir, in eine Bad Bank getan. Ja, also irgendwo so wohin getan, wo es gut versorgt ist, keine Frage. Und so wie wir ja auch zum Beispiel in Amerika ganze Dörfer oder Kleinstädte haben, wo eben nur noch alte Menschen wohnen. Ja?
Dabei sind ungefähr 15% der Weltbevölkerung nach Angaben der Vereinten Nationen behindert, also 15%, mehr als jeder 10. Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Wir haben jetzt eben schon gehört, Behinderung als Mitgift, etwas, was angelegt ist in unseren Genen oder seit Geburt, könnte man vielleicht sagen.
Man könnte sagen, seine Einzigartigkeit, sein Anderssein als andere.
Dann die erworbenen Behinderungen durch Unfall, Lebensumstände, Krankheit. Und dann, und das ist, denke ich, mit so ein Thema, was uns vielleicht heute sehr beschäftigen wird, auch die Behinderung, wo man sagen könnte, die sind altersbedingt durch das Leben.
Nicht mehr mithalten können.
Genau. Wie geht's Ihnen damit, liebe Hörerinnen und Hörer? Wie gehen Sie um mit dem Leben, vielleicht mit Beeinträchtigungen? Woraus leben? Schöpfen Sie auch Lebenskraft und Lebensfreude? Also Sie können mitreden hier bei unserem Alltagswerkstattwerkstück. Ich sag nochmal die Hörertelefonnummer. Das ist die 089 517 008 008. Wir sind noch dabei, Herr Dr. Dabulowski, unser Werkstück Behinderung auseinanderzunehmen. Und da gibt es ja auch verschiedene Formen von Behinderungen.
Ja, ich würde lieber sagen, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und das, was man vielleicht anfangs noch auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es ja durchaus so ist, dass es eine Reihe von Behinderungen gibt, wo die Betroffenen sich ja gar nicht so eingeschränkt fühlen. Ja, sie fühlen sich zwar nicht verstanden, aber sie fühlen sich nicht eingeschränkt, sondern ich habe gelesen von den Menschen, die gehörlos sind, das ist eine eigene Kultur im Grunde genommen, wo die sagen, die anderen sind eben anders und verstehen uns nicht. Also es ist schon wichtig da zu sagen, dass eine Behinderung und das, worüber wir hier reden, etwas zu tun hat mit Behinderung in der Sozialisation. Und wenn man nun die Definitionen sieht, da gibt es ja nun verschiedene, und die will ich jetzt auch gar nicht langweilig zitieren, sie haben praktisch alle damit zu tun, inwieweit der Mensch noch arbeitsfähig ist, also in der Lage ist, seine Tätigkeiten zu verrichten, und inwieweit der Mensch in der Lage ist, selbst seine soziale Kompetenz, sein soziales Leben in angemessener Weise zu führen. Und behindert sagen wir in der Regel, wenn Menschen an diesen Stellen Einschränkungen haben. Und gerade wenn man nun den sozialen Bereich nimmt, dann stellt man fest, dass es ja durchaus so ist, dass die Behinderten selber oft sich da ganz gar nicht so schlecht fühlen, sondern auch so sagen, ja, ich bin so und das ist so und damit lebe ich und das finde ich okay. Die Schwierigkeit fängt an bei denen, die sie betreuen. Ja, das heißt, wenn Sie also einen behinderten Menschen betreuen und begleiten, dann ist Ihr Leben sozusagen auch belastet oder behindert, weil Sie werden mit zum Beispiel ausgegrenzt. Ein Freund erzählte mir, der hat eine behinderte Tochter, die nun auch körperlich auffällig ist, dadurch, dass sie sehr viel Gewicht hat. Und er ist mit ihr in Urlaub gefahren und im Restaurant, wenn sie zum Frühstücken gekommen sind, haben sie alle immer umgedreht. Und haben dann sozusagen diese beiden ausgegrenzt. Das hat die Tochter überhaupt nicht gestört. Die kannte das. Das war für sie üblich. Aber für den Vater war das doch eine sehr mühevolle und schwere Belastung, das auszuhalten. Also insofern muss man sagen, spielt bei der Behandlung dieses Themas, spielen eigentlich zwei Gruppen eine Rolle. Oder drei. Einmal die Gesellschaft selber natürlich. Wie geht sie mit Menschen um, die nicht der Norm der Gesellschaft entsprechen? Die Abweichler. Ja, im seelischen Bereich kennen wir das durchaus, dass wenn Menschen sehr stark von der Norm im Umgang abweichen, dass man sie dann eben in entsprechende Institutionen unterbringt. Ja, zum Beispiel in der Psychiatrie oder so. Und dann ist die Frage der Leute, die sie betreuen, der Angehörigen. Und es ist dann letztlich natürlich auch und vielleicht primär die Frage, wie geht der Behinderte selbst damit um? Denken Sie an die ganze Reihe der Behinderungen, wo die Behinderten selbst sich gar nicht einstufen können. Also selber eigentlich nicht von sich sagen würden, ich bin behindert, weil sie den Begriff gar nicht begreifen. Okay, die leben vielleicht ganz glücklich. Aber die Leute, die sie betreuen, weil sie mit dem Leben so alleine nicht zurechtkommen, die geben vielleicht ihr eigenes Leben auf dafür. Ja, machen alles und so weiter, aber nicht mehr das, was sie eigentlich ihrer Bestimmung gemäß sollten. Und das sind wirklich schwierige Fragen. Im Übrigen, um das Thema ein bisschen niedriger zu hängen, der Mensch ist gerne untergleichen. Das heißt, alles, was andersartig ist, wird ausgegrenzt. Das gehört nicht dazu. Und das macht es schwierig, dann zu sagen, die gehören trotzdem dazu, obwohl sie anders sind. Das ist ja, was wir auch in unserer Gesellschaft erleben. Wenn Menschen anders sind, sie nicht auszugrenzen und zu sagen, naja, das, wer so denkt oder wer so was, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, sondern zu sagen, das ist eine andere Vielfalt der Blumen, die blühen. Und wie integrieren wir das? Aber das geschieht ja zumindest im Versuch in den Formen der Inklusion, wo man eben Kindern in der Schule schon zeigt, dass es eben eine Vielfalt von Lebendigkeit und Leben gibt und die eben auch Gott gewollt sind und mit denen wir lernen müssen zu leben, nicht im Sinne von sie bedrücken uns, sondern sie gehören eben dazu, so wie das früher in den Großfamilien im ländlichen Bereich durchaus der Fall war.
Vielfalt gehört zum Leben. Menschen mit Behinderungen gehören zu uns, gehören zur Gesellschaft. Wie gehen wir, wie erleben wir Menschen mit Behinderung? Wie erleben Sie Ihr Menschsein, Ihr Leben, wie Gott es Ihnen gegeben hat? Zum Internationalen Welttag für Menschen mit Behinderung sprechen wir mit Herrn Dr. Jakob Derbolowski über Leben und Behinderung. Auch Sie können mitsprechen. Jetzt gleich nach der Musik geht es weiter. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Bis gleich. Wir begrüßen Sie herzlich hier in der Alltagswerkstatt Leben mit Behinderung, unser Thema heute. Und wir haben Sie eingeladen, mitzusprechen. Ich möchte einen ersten Hörer begrüßen. Hallo, schön, dass Sie angerufen haben. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Also, guten Morgen. Es ist ja so, dass man allgemein Behinderung als solches, ja, wie darf man vorsichtig ausdrücken? Ich zum Beispiel persönlich habe eine Lippenkiefer-Gangschwäche. Seit der Geburt habe.
Das müssten Sie bitte nochmal sagen, das ist gerade untergegangen. Ja. Was haben Sie?
Ah, ja. Eine Lippenkiefer-Gaumenspalte, mhm. Ja. Was ja auch als Behinderung in unserer Gesellschaft erkannt ist, obwohl man eigentlich so geistig und körperlich komplett einsetzfähig ist. Das Problem als solches ist halt immer, dass man, ja, man muss das so verstehen, wie ein Keks da halt kaputt ist. Und auch Kinder greifen nicht gerne Kekse, sag ich mal, an, die halt irgendwo eine Ecke fehlt.
Ja.
Und bei uns ist, also bei mir ist es halt eben immer das Problem, dass ich überall anecke und teilweise immer ja, nicht für voll genommen werde. Und auch das, der Blickkontakt ins Gesicht ist halt auch für viele immer so ein Schampunkt. Und die Aussprache als solches, das habe ich mir halt alles selber gebracht, dass man halt eine klare Aussprache hat. Man muss halt hart dranbleiben und der Glauben als solches hat mich immer sehr stark gestärkt, um zu gucken, dass ich mein Selbstbewusstsein behalte, trotz einer Behinderung, die nur augenscheinlich ist.
Ja, oder gerade.
Ja.
Nicht? Stehe ich zu dem, wie ich bin, egal was die anderen denken?
Das ist auch so der Knackpunkt, wo ich sage, man wird halt sehr schnell verunsichert, wenn man nicht dieses Selbstgefühl hat, dass man sagen kann, ich bin so, wie ich bin. Und wenn das halt auch nur eine Nase ist oder auch eine Lippe, ja, die nicht perfekt ist heutzutage, muss alles perfekt sein. Und wenn ich dann die Frauen sehe, die teilweise sehr künstlich, nicht wie sie halt sind. Mhm. Die lassen sich alles verändern und das ist halt manchmal sehr traurig.
Völlig
richtig. Ich bin auch in einer festen Partnerschaft, wo ich sage, da habe ich auch lange hin arbeiten müssen, dass ich mich auch auf den richtigen Menschen einlasse, der mich so nimmt, wie ich bin und der mich nicht immer ständig verändern möchte.
Mhm.
Also es gehört ein starkes Stück Selbstvertrauen dazu.
Aber das, was Sie gerade gesagt haben, gehört natürlich zu jeder Beziehung.
Ja.
Ja?
Ja. Heutzutage ist das halt sehr schwierig, ne?
Ja.
Weil man da immer wieder irgendwo aneckt. Jeder muss perfekt von außen sein.
Ja,
das Innere spielt gar keine Wertschätzung mehr. Und auch viele Menschen, die eine kleine Behinderung haben oder ein Bein vielleicht, wo fehlt, werden sehr schnell ausgegrenzt. Sie haben es schwierig, halt integriert zu werden als
das
ganz
ist,
normal vollwertiger Mensch.
Das ist richtig. Und das ist eben das Problem, dass wir gerne das normierte Leben, mit dem können wir umgehen, das gleichartig ist, das wir kennen, das gewohnt ist, das nicht andersartig ist. Und ich meine, es ist eben einfach so, wenn man sich vorstellen würde, das in der Pflanzenwelt zu sehen und würde sagen, es zählen überhaupt nur noch Margeriten und alle Blumen, die anders aussehen, ist praktisch Unkraut. Würde man ja auch sagen, das ist ja ein bisschen blöd, nicht? Sondern es ist ja gerade so schön, dass es so viele Arten gibt. Aber es ist eben der Normierungsgedanke und das, was Sie sagen, kann man Ihnen ja nur gratulieren, weil die Art, wie Sie eben mit dem umgehen, ist, dass Sie, von woher auch immer Sie die Kraft dafür haben, sagen können, so bin ich eben. Und wer mich nicht liebt, so wie ich bin, der ist eben jemand, der sich die Arten, also die Vielfalt der Lebensausprägungen nicht gönnt. Und im Übrigen ist natürlich der Irrtum bei vielen Menschen, dass wir von einem Seinsweise auf die anderen schließen. Das heißt also, wenn wir heute von Behinderung sprechen, dann müssen wir unterscheiden zwischen körperlichen Behinderungen, zwischen und seelischen und geistigen Behinderungen. Und jeder hat andere Folgen. Und so weiter. Aber es ist eben natürlich mitnichten so, wie Sie richtig sagen, dass wenn jemand körperlich sozusagen nicht der Norm entspricht, dass er deswegen seelisch oder geistig auch nicht der Norm entsprechen muss, sondern oder vollwertig ist. Das ist eben ein Irrtum. Man addiert das dann meistens und sagt, wenn es irgendwo nicht stimmt, stimmt es überall nicht. Das ist natürlich nicht so. Sondern ein Mensch, der ein Bein verliert, wie Sie richtig sagen, bleibt ja trotzdem der Mensch, der er vorher war. Das ist ja, ändert sich ja nicht. Es ändert sich nicht das Genetische und nichts. Es ändert sich nur seine Mobilität. Ist in einer bestimmten Weise eingeschränkt. Und damit natürlich auch die Teilnahme am sozialen Leben. Und das ist das größte Problem für uns, weil wir soziale Wesen sind. Wir möchten gerne zur Gruppe und dazugehören. Und das ist für die Menschen, die was Besonderes sind, so will ich das mal formulieren, immer schwierig. Menschen, die besondere Begabungen haben, Menschen, die besonderes Aussehen haben, Menschen, die irgendwie anders sind als die meisten, haben es eben schwieriger, im sozialen Leben teilzuhaben. Ja, sondern sie werden immer als etwas herausgestellt. Und da finde ich eben, stellt sich die Frage, die Sie ja eben angesprochen haben, wie sieht der Betreffende, der Betroffene selbst seine Behinderung? Und sieht er sie als Aufgabe? Sieht er sie als persönliche Beleidigung? Hat er das Gefühl, sein Gott mag ihn nicht, weil er ihm so besonders macht? Ja, Sie merken schon, dass ich hier auf das hinaus möchte, dass wir erkennen, dass all diese Dinge auch Besonderheiten sind. Und wenn man das so betrachtet, dann sind Besonderheiten etwas Wertvolles und nicht die Norm. Und wie Sie jetzt auch angesprochen haben, finde ich auch klasse, dass Sie sagen, dass wir eben heute versuchen, auch mit medizinischen Mitteln oder technischen Mitteln unser Aussehen gleich zu machen. Dass wir möglichst alle ähnlich aussehen. Also wenn ich meine Enkelin mal von der Schule abhole oder so und sehe, die Kinder da hinten laufen, die sehen alle gleich aus. Ich weiß nicht, wer die ist. Ja, da muss ich schon genau hinschauen. Aber es sind alle irgendwie, entsprechen sie schon irgendwo einer Norm. Und wenn dann einer da ist, der ist dicker oder größer oder sonst etwas, dann hat er schon ein Problem. Also herzlichen Dank.
Ja, ich wollte noch was für alle anderen Menschen auch sagen, die vielleicht zu leiden haben unter einer Behinderung. Mhm. Sie müssen sich einfach verschließen gegenüber den Menschen, die bewusst jemanden vielleicht ausgrenzen und verletzen wollen. Und sie müssen irgendwo gucken, dass sie sich im Inneren eine heile Welt schaffen, wo sie wirklich sagen, ich bin so, wie ich bin. Und ich habe auch meine positiven und gute Sachen. Und viele Menschen, die kommen immer wieder auf mich zu und sagen, ja, ich habe das gar nicht gesehen, dass du eine Lippenkiefer-Gaumenspalte hast, weil das drumherum, dieser ganze Charismakreis, der sich um dich herumgebildet hat, der ist so anziehend, dass man das im ersten Blick gar nicht sieht. Aber viele, die halt sehr auf das Optische achten, gucken direkt und drehen sich halt ab. Und das ist das, was ich vielleicht vielen Menschen auch mit auf den Weg geben möchte, weil es ist nicht einfach. Aber man kommt an die richtigen Menschen und man hat dann sein Umfeld und das ist dann auch wiederum, bringt das ein neues Umfeld. Und man hat dann irgendwo auf einmal 30, 40 Menschen, die einen so lieb haben, dass man sagen kann, das ist das, wo ich meine Kraft hernehme. Und alles andere ist in dem Moment eigentlich nebensächlich, uninteressant.
Herzlichen Dank für diesen Beitrag und die Sichtweise, wie Sie sie haben, die bestimmt einigen Menschen hilft, wenn Sie sie einbauen in ihr Leben. Ich selber als Psychopäde stelle da immer auch noch eine andere Frage, nämlich die Frage, warum grenzen Menschen andere aus? Warum machen die das? Warum gucken die weg und so weiter? Selbstverständlich haben Sie recht, wenn ich merke, das tut mir nicht gut, was die Leute mit mir machen, dann beschütze ich mich davor. Und dann beschütze ich mich vielleicht auch vor den Leuten. Für die Entwicklung sehe ich den Punkt, dass ich zugleich aber auch noch die Frage stelle, was ist wohl deren Motiv? Weil Menschen an sich Menschen mögen. Und dann stellen wir fest, dass eben für viele Menschen dahinter eine sehr große Angst steht. Eine Angst, damit nicht umzugehen, eine Angst, sich falsch zu verhalten, eine Angst, dann selber auch nicht so dazu zu gehören. Also viele Menschen, die nicht hingucken, wenn ein Behinderter irgendwo ist, dann, wenn sie die befragen oder so, dann sagen, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Das ängstigt mich, dass es das gibt. Und dass die, wenn die dann auch noch fröhlich sind vielleicht, dann ängstigt mich das gleich noch doppelt. Und da stellt sich die Frage und die Aufgabe eigentlich im Umgang damit, dass wir oder dass die Nicht-Betroffenen in der Situation dass die lernen und anfangen, sich zu fragen, warum habe ich eigentlich diese Angst? Habe ich hier das nötige Gottvertrauen? Kann ich hier vielleicht lernen, stärker die Welt anzunehmen, wie Gott sie eben nun geschaffen hat? Das wären vielleicht wichtige Aufgaben. Also vielen Dank für Ihre Anregung. Und dann schauen wir mal weiter. Und Ihnen alles Gute.
Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören an Sie. Wir haben eine weitere Dame, mit der wir anonym sprechen. Grüße Gott. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also hier ist die Christine und ich möchte gerne, das sagen, manche Menschen werden in eine Behinderung hineingeführt und die haben dann später keinen Sprachraum mehr. Also dafür trete ich halt ein. Ich habe zwei Schwestern. Meine älteste Schwester wurde aufgrund von Fehltherapie schon mit 57 Jahren von der Welt abberufen und meine jüngste Schwester hatte eine Fehldiagnose und aufgrund von der Fehldiagnose hat sie jetzt einen Schwerbehindertenausweis, lebt verzweifelt in einem Wohnheim und wird übersediert mit Medikamenten und es ist für mich als Schwester auch ganz schwer. Das ist alles
schrecklich, ja.
Ja, das ist wirklich schlimm. Ich habe auch schon einmal ein Büchle veröffentlicht als Hilfeschrei für meine Schwestern und durch jahrelange Besuche in den Krankenhäusern ist mir bewusst geworden, dass diese Menschen dann wirklich, also sie sind abgestellt, regelrecht. Und der wahre Grund ihres seelischen Verletztseins kommt nie hoch, wird nie bearbeitet. Und es ist leider so, dass da ein anderer Ansatz schon auch mit nötig wäre. Also wirklich nicht nur voll sedieren mit Medikamenten, sondern diese menschliche, die sehen den Sehnenschmerz zu sehen. Und also ich spreche da schon irgendwie ein bisschen so Richtung Psychiatrie-Mafia, wobei die schon wichtig wäre, aber halt nicht auf immer und ewig diese Menschen zu verdonnern, abgestellt in der Psychiatrie geschlossene Abteilung. Das ist ganz, ganz schlimm, ja.
Ja, da haben Sie schon recht. Das ist ja das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, dass wir Menschen natürlich auf alle Arten versuchen, das Andersartige, was uns ängstigt, was uns irritiert, was uns zwingen würde, anders mit dem Leben umzugehen, irgendwo hinzutun, wo es uns eben nicht in die Augen fällt, wo es uns nicht irritiert in unserem Leben und nicht beeinträchtigt. Da haben Sie schon vollkommen recht. Das ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Und die Änderung des Umgangs, der liegt ja nicht in der Psychiatrie begründet, sondern liegt in der Angst der Gesellschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Und der Angst hier eben auch zum Beispiel eigene Schwächen deutlich werden zu lassen und eigene Fragen. Und es ist ja so, auch die Beispiele, was Sie gebracht haben, also Beispiel kann man ja nicht sagen, also diese Begebenheit in Ihrem Leben, das ist natürlich auch für viele Menschen schon allein der Gedanke daran ängstigend, dass es jeden treffen kann. Ja, das muss man sich ja auch vor Augen führen und das will man natürlich nicht dauernd hören und man will nicht dauernd damit konfrontiert werden, sondern man möchte sein Leben führen in einer unbeeinträchtigten Weise. Das sehen wir ja auch als zum Beispiel bei der Frage, als die vielen Flüchtlinge kamen oder so, es sind Beeinträchtigungen, die wollen wir nicht, die tun wir in irgendwelche, irgendwo in Ankerzentren nennt man das, glaube ich, und tun sie weg, damit wir nicht damit so viel konfrontiert werden, weil das uns nicht passt, weil das uns zwingen würde, uns auseinanderzusetzen. Und das ist eben unangenehm. Und natürlich sind die Angehörigen, so wie Sie, die direkt damit befassten, die tragen, können das nicht und die tragen damit die Hauptlast. Und damit sind sie oft auch alleingelassen, weil sie natürlich gar nicht wissen können, wie das geht oder was man da machen kann. Ja, also Sie haben da sicher einen Finger in eine Wunde getan, deren Ansatz aus meiner Sicht jedenfalls viel mehr mit der Angst der Gesellschaft zu tun hat vor diesen Gegebenheiten als mit sonst etwas. Und deswegen geht es darum, hier die Angst und das Kennenlernen, wie Sie richtig fordern, dass man auch mit so Menschen, die eben Einschränkungen haben, auch spricht. Wie gehst du damit um? Wie geht es dir damit? Und was kann man tun? Die Schwierigkeit, die sich oft ergibt bei erworbenen Behinderungen, ist, dass der Betreffende selbst in einer bestimmten Weise mit der Behinderung umgeht. Dass er sagt, diese Behinderung ist zum Beispiel ein Schicksal, ein gemeines Schicksal. Es ist etwas, was, was ich nicht verdient habe und der die ganze Zeit gegen das Unrecht kämpft, als dass er das erlebt. Und dann wird es sehr schwierig, mit ihm zu reden. Das heißt, man kann eigentlich erst es überwinden und damit umgehen, wenn der Betreffende selber anders mit der Sache umgeht. Erst dann wird er offen sein. Denn sonst wird, egal was man macht, es immer nur in einer Anklage an die anderen und auch an Gott enden, die eben das nicht so machen, wie wir meinen, dass es gehört. Wer weiß denn, was Gott will? Was für eine Aufgabe letztlich ihre Schwestern in diesem Leben aus Gottes Sicht gehabt haben, das wissen wir nicht. Ja, und wir wissen eben nicht, Gottes Wege sind eben unergründlich. Wir erkennen die Ratschlüsse nicht. Und auch im Leben wissen wir aus vielen Dingen, dass wir eben dann später erkennen, irgendwann mal, dass vielleicht doch der Weg, der da dann tatsächlich passiert ist, in Bezug auf größere Zusammenhänge und so weiter, vielleicht doch eine Gnade war. Das wissen wir nicht.
Und gefordert.
Ich kann dem nur zustimmen, was Sie sagen, ja. Weil nur noch kurz das so gefügt, wenn ich mit meiner Schwester dann einmal im Monat, wir gehen dann zum Essen. Mhm. Ich komme meiner Schwester voll menschlich entgegen und das ist die Rettung für meine Schwester. Also ich gehe mit ihr um, als wir hätte diesen Schwerbehindertenausweis nicht. Ja. Ich rede mit ihr so, wie ich sie früher kannte als meine Schwester, als wir miteinander auf der Decke Puppen spielten und so weiter. Ja. Und sie wird ein anderer Mensch. Bringe ich sie wieder zurück in die Institution, geht es wieder andersrum. Da ist sie dann wieder auf mich auch böse und so weiter. Mhm. Also es kommt wirklich immer darauf an, dem Menschen so zu begegnen, wie er im Grunde war. Also nämlich eigentlich in Ordnung und genau. Und
das ist das ist sicher sehr wichtig, aber es ist eben auch der andere Punkt wichtig. Es muss auch der andere seinen Teil dazu leisten. Es muss auch der andere gewillt sein zu sehen, dass er nicht erwarten kann, dass die Gesellschaft und die anderen ihm praktisch alles abnehmen. Es sei denn, er ist eben so schwer behindert, dass er die Dinge nicht mehr machen kann. Dann muss man sie machen, aber ansonsten ist eben sein Teil auch das Verarbeiten dieser Problematik und ein anderer Umgang. Wissen Sie, wenn jemand immer sagt, alle gehen mit mir schlecht um, dann hat man erstens mal gar keine Lust, da dann zu sagen, ja, vielleicht eine Zeit lang das Gefühl zu geben, weil man glaubt, ich kann ihm zeigen, es ist anders. Aber irgendwann hat man dazu auch keine Lust, sondern der Betreffende muss sagen, okay, was mache ich denn nun aus der Sache? Was sind meine Möglichkeiten? Was kann ich noch? Und ich meine, so wie Sie das machen, das ist ja doch ein Lichtblick. Und so können wir als Außenstehende sagen, haben Sie beide doch wenigstens einmal im Monat einen Sonnenschein.
Ja, richtig. Darf ich zum Abschluss noch ein Gedicht aufsagen? Ganz kurz, da geht es um die Menschlichkeit, die ich eben auch erfahren. Das heißt, leise rieselt die Menschlichkeit. Verschenke ein bisschen Menschlichkeit und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Verschenke ein Lächeln in bittere Gesichter. Was nutzen sonst glitzernde Neonlichter? Hilf denen, die dir begegnen in Not und menschlich sein brauchen wie das tägliche Brot. Denn menschlich sein kannst du nirgendwo kaufen. Deswegen sitzen viele und saufen, weil die Not ist zu groß für ihn ganz allein. Drum lasst uns mal wieder menschlicher sein.
Ja, das ist doch sehr schön. Ja. Es ist eben einfach ist das Problem, dass wir Andersartig eben als andersartig sehen und nicht als Menschen. Und ich meine, das ist zu dem Gedicht vielleicht noch ein Zitat von Wilhelm Busch, der dazu sagt, der Mensch verhält sich wie verwandelt, wenn man als solchen ihn behandelt.
Wunderbar, das
und
passt ja.
Ob jemand behindert ist oder nicht, ändert nichts an seinem Menschsein.
Wunderbar, das ist so, ganz genau.
Okay, vielen Dank.
Dankeschön. Jo, wiederhören.
Ja, ich bedanke
vielleicht
mich.
Noch ein Wort dazu, was die Hörerin gesagt hat, die Frage mit dem Behindertenausweis. Der Ausweis ist ja eigentlich nur ein Papier, sondern er soll ja nur zum Ausdruck bringen, dass die Gesellschaft ihm Hilfestellungen gibt, in dem Maße, in dem seine Teilhabe am sozialen Leben verringert ist. Verstehen Sie, ich habe auch einen Behindertenausweis, wusste gar nicht, dass es sowas gibt und dass man da auch ein Recht drauf hat und dass die Gesellschaft einem dafür auch entsprechende Erleichterungen gibt. Aber ob ich den nun habe oder nicht, die Frage, ob ich mich nun behindert fühle oder nicht, muss ich sagen, da macht das überhaupt nichts. Also es ist ein Papier. Ja, die Frage ist, wie fühle ich mich? Und für was halte ich mich? Und wenn ich mich eben für sehr behindert halte, ja gut, dann fühle ich mich behindert, ob ich einen Ausweis habe oder nicht. Okay? Wird zu der Frage Behindertenausweis. Das ist so ein Problem. Ja, Ich habe auch gedacht, man hat da viele Vorteile und so weiter, aber es ist gar nicht so viel.
Welttag für Menschen mit Behinderung, das ist so auch unser Thema hier in der Alltagswerkstatt. Der Welttag für Behinderung möchte eben Menschen mit Beeinträchtigungen herausholen aus der Nische. Inklusion ist so das große Wort. Wir haben jetzt eben auch schon über die Begegnung gesprochen von Mensch zu Mensch. Ja, wie gehe ich mit Behinderung um? Wir haben Sie eingeladen. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer. Wir sprechen gleich nach einer kurzen Musik weiter. Sprechen Sie mit unter 089 517 008. 8008. Mein Gast ist der Arzt und Psychopäde Dr. Jakob Derbolowski. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Bis gleich. Die Alltagswerkstatt mit Dr. Jakob Derbolowski hier. Wir sprechen über das Leben mit Beeinträchtigung, mit Behinderung, über das Anderssein. Wir sprechen über die Vielfalt des Lebens, entweder erworben im Laufe des Lebens oder auch angeboren. Die Hauptfrage ist, ja, wie gehen wir selber mit Beeinträchtigung, mit Behinderungen um und wie gehen wir mit den Menschen um? Wie begegnen wir ihnen, auch wenn sie vielleicht in Einrichtungen leben? Sehen wir diese Einrichtung und vielleicht als eine Stigmatisierung auch, dass jemand dort lebt und das in Anspruch nehmen muss, auch gewisse Dienste, oder können wir differenzieren und können uns daran freuen auch, dass es Hilfestellungen gibt für das, was uns einfach das Leben beschert. Wir haben jetzt schon mit Hörern gesprochen. Barbara Fuchs, Sie sind unsere nächste Hörerin. Guten Morgen aus Burgundstadt sind Sie.
Die Sendung verfolgt und ich bin Betroffene. Ich pflege meine Schwester seit etwa 20 Jahren. Sie hatte Schlaganfall, konnte nicht mehr laufen und ist inzwischen total Pflegestufe 5. Ja. Und das Ganze schon, ja.
Ja, haben Sie ein schweres Schicksal, ne?
Ja, was heißt schweres Schicksal? Ja, ja. Ich will nur Folgendes sagen. In jeder Behinderung liegt auch eine Chance. Mhm. Und zwar für den Pflegenden. Mhm. Ich habe meinen Mann, den pflege ich jetzt 10 Jahre, parallel dazu. Der hatte 4 Schlaganfälle, ist erblindet. Und diese beiden Pflegefälle betreue ich rund um die Uhr. Ja. Ich bin Krankenschwester, muss ich dazu sagen, hatte eine Praxis für Psychotherapie. Und ich kann eigentlich nur Folgendes sagen. Es wird so viel geredet über Nächstenliebe. Ja. Ja. Es wird so viel geredet über alles Mögliche, was man tun kann. Aber die einfachsten Dinge, auch von Christen, einfach mal einen Behinderten zu besuchen, wenn es nur 10 Minuten sind, ihm die Hand zu geben, einfach da zu sein für ihn 10 Minuten und irgendwie teilzunehmen an seinem Leben, das ist leider sehr, sehr selten. Mhm. Wir kommen aus der Charismatik, aus der charismatischen Erneuerung. Wir hatten früher viele, viele Freunde. Mhm. Aber durch diese krankheitsmäßige Isolation wird es natürlich immer weniger. Mhm. Es bleiben dann vielleicht von 20 Freunden 2 übrig, die regelmäßig kommen und teilnehmen an dem Leben, an dem begrenzten Leben. Mhm. Aber wir haben nicht das Recht zu sagen, dieses Leben ist behindert, weil Gott hat sich was gedacht. Jede Krankheit ist ein Stück Sterben. Und beim einen geht es ganz plötzlich durch Unfall, oder? Und der andere hat eine gewisse Zeit noch, sich vorzubereiten auf die Ewigkeit. Und das ist nicht schlecht. Mhm. Ich möchte einfach zum Abschluss noch Folgendes reingeben in die Sendung. Heute früh habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt und redet. Mhm. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet.
Ja.
Und das ist für mich ganz, ganz wichtig.
Ja,
ohne
ja.
die Beziehung zum lebendigen Gott hat der Mensch keine Kraft, Krankheit, Behinderung zu ertragen.
Vielen Dank.
Ich aber weiß, ich bin von Gott geliebt, auch mit meiner Behinderung. Auch sie hat einen Sinn in meinem Leben, weil es geht ja um mein inneres Leben, um mein geistliches Leben, um Gott nahe zu sein. Dann verändert sich alles.
Da haben Sie vollkommen recht.
Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz dazu sagen, weil wir schweben oft so in Oberflächlichkeiten dahin.
Naja,
es geht in die Tiefe eigentlich. In dem Moment, wo Sie krank sind, wo Sie behindert sind, ist die Sinnfrage gestellt. Warum?
Ja, ja, klar. Aber die Sinnfrage ist ja nicht nur dargestellt. Die Sinnfrage ist eigentlich dauernd gestellt. Und ich finde das schon schön, dass Sie das sagen. Und was Ihr Mann da heute gesagt hat, zeigt ja eben, dass es eben viele Welten gibt und dass es viele Arten gibt, wie man mit dem umgeht, was das Leben einem bietet. Und der Hinweis von Ihnen auch da, das finde ich auch sehr gut. Es geht eben darum, dass wir auch das, was uns da geschieht und so weiter, dankbar und fröhlich aus Gottes Hand annehmen. Das ist natürlich sehr schwer. Und sehr viele Menschen tun das eben nicht und haben dann ein großes Problem, weil sie vor lauter Groll und Ärger eben diesen ganzen Bereich des Lebens beiseite lassen. Und so wie Sie das machen, das ist ja für alle Beteiligten natürlich eine Chance auch, die Entwicklung oder die Beziehung zum geistigen Leben anders zu pflegen, weil dann die körperlichen Dinge nicht mehr in dem Vordergrund stehen, dass man mit diesen Mitteln und Möglichkeiten hier das Leben bewältigt, sondern man muss eben auf die anderen Dinge zurückgreifen. Und insofern sind natürlich alle Krisen und all diese Schicksalsschläge auch Chancen. Und wie ich es eben sagte bei der anderen Hörerin, im Zusammenhang mit dem, was unser Sinn ist, wissen wir einfach nicht, was Gott mit uns vorhat, und deswegen lohnt es sich, dafür dankbar zu sein. Das, was Sie gesagt haben über die Besucher und die anderen, wissen Sie, für mich ist das einfach eine große Schwierigkeit, weil wir Menschen sind eben so geschaffen, dass wir vor Fremdartigem, vor Andersartigem fremdeln. Und dass wir da nicht drauf zugehen und dass wir Berührungsängste haben und dass es eben oft auch einer Führung bedarf durch andere oder eines glücklichen Zufalls, dass Menschen mit dem Fremdartigen direkt in Berührung kommen, so wie das eben dann bei den Angehörigen ist, und nicht auskönnen. Und in dem Moment, wo wir das Andersartige uns damit befassen und es uns heimeliger machen und es nicht mehr unheimlich ist, dann können wir das auch. Aber das ist natürlich sehr viele Forderungen an Menschen, die eben da nicht den direkten Zugang oder die vom Leben nicht gezwungen sind, sich direkt damit auseinanderzusetzen. Da ist es eben doch viel einfacher und bequemer zu sagen, naja, ist gut, dass es andere gibt, die sich darum kümmern. Und ich habe damit nichts zu tun. Das ist angstfreier. Und die Angst ist eben das große Problem. Mhm. Ja?
In der heutigen Zeit durch Unfall, durch Schlaganfall,
durch was auch
alle
immer.
Möglichen Dinge. Ne?
Durch was auch immer.
Und es kommt wirklich auf die Beziehung zu Gott an. Entweder ich habe sie oder nicht.
Naja, es kommt immer, meines Erachtens kommt es immer auf die Beziehung zu Gott an. Mhm. Weil es kommt immer darauf an, ob ich mein Leben annehme, so wie es ist, oder genau. Ob ich im Groll bin darüber, dass es nicht so ist, wie ich es haben will. Mhm. Und je nachdem, was ich lebe, gehe ich mit dem, was ich habe, anders um. Also herzlichen Dank.
Gerne. Alles Gute für Sie, Kraft
Danke
und Segen des Geistes auch. Ja, auf Wiederhören.
Dankeschön. Tschüss.
Das war Barbara Fuchs aus Burgkunststadt. Jetzt darf ich eine nächste Hörerin begrüßen, mit der wir anonym sprechen. Grüße Gott, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, hallo?
Ja, guten Morgen. Guten Morgen.
Kann ich sprechen?
Ja, bitte, ich hoffe.
Ja. Ich will einiges zu mir sagen. Ich bin 86 Jahre und ich bin 4 Jahre jetzt im Pfleger, im Pflegeheim. Und ich bin nicht behindert gewesen.
Ja.
Ich habe nie eine Behinderung gehabt. Ich habe lange gearbeitet. Ich war Pfarrhaushälterin.
Ja.
Und habe sehr lange gearbeitet. Ja.
Aber nun kommt
fast bis Ende 70.
Ja.
Nun ist es, ich hatte dann einen Schlaganfall.
Ja.
Und dann war es aus.
Ja.
Und ich war noch zu Hause, aber ich habe das zu Hause nicht geschafft. Und seitdem bin ich im Pfleger.
Meine Frage wäre, wie gehen Sie damit um, dass das Leben so für Sie jetzt ist?
Ja, ich habe keine Behinderung, aber ich habe, das hat mir der Arzt schon vor vielen Jahren, ich habe überall Arthrose, ja.
Mhm.
Und die macht sich jetzt ganz dolle bemerkt.
Ja.
Ich habe sehr viel Schmerzen.
Und sehen Sie,
sehr viele.
Einverstanden.
Viele Schmerzen.
Ja, ja.
Am ganzen Körper.
Das verstehe ich.
Auch in der Nacht. Und das versteht man auch nicht.
Doch, das versteht man schon, weil es ist einfach so, das, was ich sagte, wenn wir älter werden, und ich merke das ja an meinem Körper auch, dass bestimmte Dinge immer schlechter gehen und bestimmte Beweglichkeiten, dass wir also durchaus auch lebensbedingte Verschleiße haben. Und wenn jemand wie Sie so viel gearbeitet hat in seinem Leben und so weiter, dann ist das irgendwann, wird sich das auch bemerkbar machen in den körperlichen Begebenheiten. Die entscheidende Frage ist nur, ob Sie so wie es jetzt ist, auch aus Gottes Hand annehmen können, oder? Ob Sie sagen, ja, das ist jetzt nur noch eine Quälerei. Ich meine, es ist eine Aufgabe, und die man dankbar und liebevoll annehmen kann, auch wenn es sehr schwer fällt. Und für dieses wünsche ich Ihnen Gottes Segen und viel Kraft.
Das wünschen wir Ihnen auch, Kraft und Segen. Behüt Sie Gott. Jörg Nürnberg, Sie darf ich jetzt herzlich begrüßen. Guten Morgen hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb.
Ich bin Jörg Nürnberg aus Lörrach. Ich bin aufgrund einer Frühgeburt erblindet. Und mit 21 Jahren bin ich berufsbedingt in eine mir fremde Stadt gezogen. Und mir war es wichtig, wenn ich schon im beruflichen Umfeld, also mit Nichtbehinderten zusammenarbeite, mich auch in die Pfarrei mit einzubringen. Mhm. Und anfänglich habe ich den Pfarrer gebeten um Hausbesuche, dass er mich besucht und dass er meine Bedürfnisse abfragt. Mhm. Und ich muss sagen, am Anfang lief das ein bisschen zäh, aber mittlerweile bin ich Lektor in unserer Pfarrei. Mittels der Blindenschrift ist es mir möglich, einen Lektorendienst zu verrichten. Ich war auch früher im Pfarrgemeinderat tätig. Aber was ich sagen möchte, den Lektorendienst zum Beispiel, der führt auch dazu, ein Mann hat mich auf der Straße angesprochen, hat gesagt, Sie lesen doch in der Kirche. Meine Frau ist schwer krank und hat ein Gebetsanliegen mir anvertraut. Und dann habe ich gesagt, das wird wahrgenommen. Und das macht den Menschen Mut, wenn sie sehen, dass jemand mit einer Behinderung einen Dienst übernimmt, dass er was tut. Und da war ein Vertrauensverhältnis da.
Mhm.
Natürlich stelle ich mich auch mal die Frage, warum ist es so? Auf die Warum-Frage kriegen wir ja keine Antwort.
Mhm.
Aber ich muss sagen, auch die Behinderung kann für andere Menschen einen Sinn haben.
Ja.
Als mein Vater zum Beispiel sterbenskrank war, da sagte er mal zu mir, weißt du, ich denke so oft, wenn du es schaffst, schaffe ich es auch.
Mhm.
Da hat er gemeint, wenn ich mit meiner Blindheit zurechtkomme, wenn ich versuche, das Beste draus zu machen, das hat ihm Mut gegeben und Ansporn, seine Krankheit zu tragen.
Mhm.
Und da war ich sehr perplex und
habe
mich natürlich sehr gefreut darüber.
Ja, das ist eben, sind ja auch wirklich unglaublich erfreuliche Erfahrungen. Und ich meine, man muss ja auch sehen, man kann natürlich nicht mitreden, solange man selber sehen kann. Aber trotzdem ist es doch so, glaube ich jedenfalls, dass wenn man eben nicht sieht, man sich ganz andere Welten erschließt. Die Welt des Taktilen, die Welt des Hörens, des Riechens, dass man hier also ganz andere Erlebnisse der Welt hat. Also auch schon gewisse Gnade, wenn Sie so wollen, an der Ecke, mit den anderen Sinnen eine Welt zu erfassen.
Das stimmt.
Ja, das ist zum Beispiel eine Sache. Im Übrigen ist mir eingefallen, es gibt ja bei Johannes, glaube ich, steht das, die Geschichte vom Blindgeborenen, warum er blind geboren ist. Und die ist sehr empfehlenswert, solange man den Gedanken hat, geht um die Frage, welchen Sinn macht das und habe ich Schuld oder hat irgendwer Schuld mit dem Ganzen. Und das Wichtigste, was Sie, oder nicht das Wichtigste, aber einer der Punkte, die mir jedenfalls sehr eindrucksvoll sind, die Sie gesagt haben, ist, dass wenn man eine Behinderung hat, es nicht dass der Sinn ist, dass man sich sozusagen in Anführungszeichen darauf ausruht, sondern es sieht als eine Aufgabe und guckt, was kann ich mit meinen Möglichkeiten daraus machen. Das fand ich also sehr beeindrucksvoll. Herzlichen Dank dafür.
Ja, danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, behütet
Sie Gott.
Ja. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Mittelhessen, den Kreis Marburg. Frau Buchenauer, grüß Sie Gott.
Ja, guten Morgen, Herr Doppel.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Buchenauer, Mariana. Und ich muss sagen, ich selbst bin schwerbehindert, seit meinem 27. Lebensjahr oder 28. Mit 28. Lebensjahr ist es festgestellt worden, dass ich eine pulmonale Hypertonie habe, die ausgelöst wurde durch die Geburt unserer Tochter. Und also vorher konnte ich alles voll am Leben teilnehmen und nach der Schwangerschaft bin ich eben angewiesen gewesen auf medizinische Hilfe. Das ging auch so weit, dass ich dann wieder ganz normal meinen Haushalt und meine Arbeiten alles machen kann.
Ja.
Und bin die Erziehung von der Tochter und alles. Nur habe ich, ich fühle mich nicht krank und ich fühle mich auch nicht behindert, obwohl ich jetzt sagen muss, nach 21 Jahren fehlt mir schon sehr die Luft durch dieses Blutgefäßverengung in der Lunge. Und habe auch ein Sauerstoffschlauch, also bin ich sozusagen an Wohnung gefesselt. Und aber am meisten in meinem Leben hat mich zu mir zugesetzt die Art und Weise, wie halt meine Schwiegermutter zumindest mit mir umgegangen ist.
Ja.
Dieses Bevormunden, dieses Bezug ergreifen, dieses also mein Kind an sich ziehen zu wollen. Und
das kann ich sehr gut nachempfinden.
Das, und ich weiß nicht, ob es auch mit da dran, also ich habe das vorher schon empfunden, bevor unser Kind da war, dass sie an der Seite meines Mannes niemanden ertragen konnte.
Das ist das sogenannte Schwiegermutterproblem, was wir eben doch häufig kennen. Und
ja, und dann hat zusätzlich die Erkrankung,
das ist
irgendwas niemand aus meiner Sicht.
Ja, und wie leben Sie heute damit?
Ja, also der Kontakt.
Sind Sie mit Ihrem Gott einverstanden?
Ja, also ich bin mit Gott einverstanden, allerdings mit der Schwiegermutter. Und
nee,
da ist eben dieses Problem, dass ich das, dass Gott das vorwirft oder wie, dass ich.
Natürlich, das ist. Ja, verstehe. Die Schwierigkeit ist ja auch, wenn einem so etwas passiert bei der Geburt, dass das natürlich auch dazu passt, wenn man dann vorher irgendwo gehört hat oder immer wieder mal erfahren hat, dass man vielleicht gar nicht so geeignet ist dafür und so weiter und dann dieses sich selbst als Versagen erlebt. Nur aus meiner Sicht geht es darum, dass ganz egal, wie lang das ist und wie das ist, hier sich zu verzeihen und zu sagen, ich stehe zu dir und ich nehme dir nichts übel, sondern ganz im Gegenteil, das sind deine Aufgaben, du hast die so bekommen und nimm sie aus Gottes Hand dankbar an. Bin mir bewusst, dass das eine sehr schwere Aufgabe ist, das fällt nicht leicht, aber es ist eine Aufgabe, an der wir arbeiten müssen, weil sonst ersticken uns diese Gedanken des Grolls, die wir zum Beispiel dann gegen die Schwiegermutter haben, des Grolls, die wir natürlich auch gegen den Mann haben, der die Schwiegermutter nicht in die Schranken weist, wie sich das gehört. Wenn man zum Beispiel mit jemand verheiratet ist, dann ist man ja nicht mit dessen Eltern verheiratet, sondern mit dieser Person. Und diese Person ist mit einem verheiratet und hat sie dafür zu sorgen, dass die zwei, die ihr Leben führen und nicht, ich heirate eine Familie. Das sind aber Themen, die sind ja immer sehr schwierig. Und wenn dann eben noch so eine Erkrankung oder so etwas dazukommt, was dann womöglich noch als Versagen gedeutet wird, dann wird es eben wahnsinnig schwierig, und das in sein Leben einzubauen und hier den Groll einer Liebe und einem Frieden im Herzen weichen zu lassen. Und dafür wünsche ich Ihnen Gottes Segen und viel Kraft.
Das wünschen wir Ihnen auch. Schöne Grüße nach Hessen, nach Raum Marburg. Alles Gute für Sie, Frau Buchenauer. Kraft und Segen für all die Herausforderungen des Lebens. Und das wünschen wir all unseren Zuhörern. Vielleicht, Herr Dr. Derbolowski, sind ja auch viele verschiedene Themen angesprochen worden. Hauptthema heute in der Alltagswerkstatt oder der Fokus liegt darauf auf Leben und Behinderung und den Umgang damit.
Naja, das Wichtigste ist erstmal, dass wir uns bewusst machen, dass wir alle Menschen sind und dass wir als solche liebenswert sind und dass wir uns damit beschäftigen, die Angst vor dem Fremdartigen, vor dem Andersartigen, vor dem einem Nichtgefallenden etwas abzubauen und einem Gottvertrauen weichen zu lassen, das uns ermöglicht, auch diese Vielfalt des Lebens in unser Leben bejahend zu integrieren. Anders ausgedrückt, es geht darum, wenn wir von Behinderung und Umgang mit Behinderten sprechen, für mich, wie geht der Betreffende mit seiner Behinderung um? Nimmt er sie an? Nimmt er sie als Aufgabe? Oder nimmt er sie eben als eine Kränkung, als eine Sache, die eigentlich er nicht verdient hat und so weiter? Hier ist viel Arbeit zu leisten, und das gilt in gleicher Weise für die Angehörigen und die Pflegenden, also die direkt Betroffenen, ob sie eben das tatsächlich sehen als etwas, was ihnen ihr Leben raubt, was sie einschränkt und so weiter, oder etwas, das ihnen hilft, eine andere Facette des Lebens kennenzulernen und den Sinn ihres Lebens auch zu hinterfragen. Und dabei ist dann auch noch ein Gedanke sehr wichtig: Wenn wir eben Menschen, die behindert sind, als Menschen achten und als solche liebenswert finden, dann werden wir auch nicht in die Falle tappen, dass wir sagen, alle Behinderten wollen ständig geholfen bekommen und wir müssen ihnen alles abnehmen und so weiter. Nein, wir müssen ihnen helfen, ihnen, soweit sie das wollen, dabei beistehen, ihr Leben so gut wie möglich zu führen. Ich meine, mein Vater hat viele Jahre ein Berufsbildungswerk für behinderte Jugendliche, also körperlich und seelisch behinderte Jugendliche geleitet, die da ihre Ausbildung bekommen haben im Saarland. Und sind wirklich interessante Aufgaben, und da ist wirklich viel zu tun. Und da kann man eben auch sehen, dass gerade die jugendlichen Behinderten Schwierigkeiten haben, Ja zum Leben zu sagen und Ja zu ihrer Einzigartigkeit zu sagen und ein gutes Verhältnis zu seinem Gott zu entwickeln und zu erhalten. Also das ist das, worum es mir eigentlich geht und worum es auch der Psychopädie geht. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie gerade in dieser Zeit hier viel Kraft schöpfen, aus sich heraus und aus Gottes Liebe heraus, damit Sie diese Aufgaben fröhlich und zuversichtlich bewältigen.
Und sicherlich eine Hilfe dabei ist die Lektüre des Buches »Stärken Sie Ihre seelische Gesundheit«, eines von zahlreichen Büchern, die aus der Feder von Herrn Dr. Derbolowski entstanden sind. Und es gibt auch viele Hörbücher. Erkundigen Sie sich gerne, machen Sie sich auf die Suche. Der Hörerservice hilft Ihnen gerne auch. Das Buch »Stärken Sie Ihre seelische Gesundheit, liebenswert bist du immer« gibt es als Hörbuch, oder auch das Buch »Vergeben ja, vergessen nicht, warum wurde ich, wie ich bin«, um nur 1, 2, 3 Buchtitel zu nennen. Dankeschön, Herr Dr. Derbolowski, bis zum nächsten
Bitte gern,
Mal.
Frau Böhler.
Und alles Gute Ihnen. Und man merkt es nicht, dass auch die Menschen, die jetzt hier am Mikrofon sitzen, andersartig sind, Menschen mit Behinderung. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie durchs Leben gehen als geliebtes und gewolltes Wesen Gottes, dass Sie ihm Ihr Gesicht geben, so wie es Ihnen möglich ist und wie Gott es Ihnen eingibt. Haben Sie Fragen zur Sendung, Fragen zu Radio Horeb, melden Sie sich gerne beim Hörerservice unter 08328 921 110. Sendungen wie diese sind möglich durch Ihre Spende. Wir sind zu 100% spendenfinanziert. Wir bedanken uns ganz sehr für all Ihr Wohlwollen, für Ihr Gebet und auch Ihre Zuhören. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.